Was Alarich im Schilde führt, ist eben einerseits auf diesem Spitzenniveau römischer Militärpolitik mitzuspielen, gleichberechtigt mit einem Rufinus, mit einem Stilicho, um dann noch einen Namen ins Spiel zu bringen. Und gleichzeitig ist dieser Alarich rückgebunden an die Wünsche, an die Bedürfnisse seiner Truppe. Und was wünscht sich so ein gotischer Soldat, der natürlich auch Ausgaben hat? Diese Leute müssen mithalten mit dem Wehrwissen, mit der Technik ihrer Zeit. Die müssen Pferde, teure Rüstungen, spezialisierte Waffen erwerben oder diese auch brauchbar halten. Die Pferde müssen gefüttert werden. Natürlich sind die Menschen auch hungrig, die Familien, die zu diesen Truppenkörpern gehören. Und hier kommt nun die Rolle Alarichs als gotischer Anführer ins Spiel.
Diese Folge von Geschichte Europas ist der fünfte Teil meiner Reihe über den Untergang Westroms. Mit Professor Dr. Roland Steinacher schauen wir auf die Plünderung Roms durch Alarich und die Goten im Jahr 410. Wir schauen dabei zunächst auf Alarichs Werdegang in den Wirren des späten 4. Jahrhunderts, sprechen über die wiederholten Belagerungen und die schließliche Plünderung der ewigen Stadt und diskutieren, welchen Anteil dieses Ereignis am Untergang des Weströmischen Kaiserreichs hatte. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare, sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge bei Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Insbesondere wichtig dabei ist natürlich die Vorgängerfolge der Reihe zu Theodosius und der sogenannten Reichsteilung. Und damit auch genug der Vorrede, jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem April 2026.
Ja, dieser Alarich, dieser böse Bube Alarich ist einer der vielen Militärs. Es wird relativ bald klar in diesen Jahrzehnten, dass vor allem der Westen des Römischen Reiches, also die großen Gebiete, zunächst mal das Reichszentrum Italien, wo immer noch, möchte man sagen, sehr viele, sehr reiche Senatsaristokraten sitzen, die entsprechendes politisches Gewicht, aber auch wirtschaftliches Gewicht haben, Fußnote und sich übrigens auch kaum beteiligen, funktionieren des Staates, des Militärs, des Staates. Die setzen voraus, da wird sich der Kaiser schon drum kümmern, könnte man so ein bisschen als schwierige Achse formulieren. Dann Gallien, auch mit einer großen Elite, mit reichen, einflussreichen Leuten. Und da hatten wir ja, und das finde ich in dieser Geschichte immer sehr wichtig zu betonen, im 3. Jahrhundert schon mal eine Sezession erlebt. Also in ganz kurz nur zwei Sätze dazu. Im 3. Jahrhundert gibt es mehrere Sezessionen im Osten rund um Palmyra, schaffen es dann sogar, das reiche Ägypten zu kontrollieren, im Westen aber die gallische Diözese, grob gesagt, also Gallien als Kernland, Britannien, Spanien, das spaltet sich für einige Dekennien vom Reichszentrum ab und die dortigen Eliten kriegen sozusagen mit, dass das gar nicht so schlecht funktioniert. Stichwort Steuerleistung in die Reichszentrale. Warum überregionale große Militäroperationen mitfinanzieren, die hunderte Kilometer weit entfernt, tausende Kilometer weit entfernt vom eigenen Interessensgebiet stattfinden? Eigentlich reicht es, die Rheingrenze zu kontrollieren, die dortigen Truppen zu finanzieren. Also man hat von Seiten der gallischen Eliten wohl noch in Erinnerung, geht ja auch ohne Italien, inklusive, nächste Fußnote, immer wieder findet man in den Quellen, auch in den literarischen Quellen, Spuren einer gewissen Konkurrenz zwischen einer selbstbewussten gallischen Senatsaristokratie und der italischen. Also da beginnt sozusagen schon ein gallisches Selbstbewusstsein hervorzutreten, immer wieder. Man möchte sich da nicht mehr klein machen lassen von den großen Herren in Italien. Und Spanien gehört noch zu diesem Westen. Britannien gehört zu diesem Westen und nicht last but not least das reiche Afrika, die afrikanischen Provinzen, die in unserem historischen Bewusstsein ein bisschen weggeglitten sind. Das ist auch etwas, was man sehr stark unterstreichen muss. Afrika ist eine städtereiche, dicht besiedelte, bedeutende Landschaft. Wir sprechen also von modernen Teilen des modernen Libyen, Tunesien, Algerien und ja eigentlich auch Marokko. In diesen Gebieten hochspezialisierte intensive Landwirtschaft, große kaiserliche Domänen, also der Kaiser hat dort umfangreiche Landwirtschaftsgüter in seinem Besitz, braucht der Kaiser ja auch große Produktion, um die finanziellen Herausforderungen der Staatsführung stemmen zu können. Eine große Menge an Städten, viele Bischöfe, sehr früh christianisierte Landschaft von erheblicher Bedeutung. Und wie gesagt, in unserem heutigen Geschichtsbild stelle ich immer wieder fest, dass man dazu neigt, sich auf Britannien, Gallien, Italien und Spanien zu fokussieren und ein bisschen zu vergessen, dass das lateinische, westliche Nordafrika eben auch ein sehr bedeutender Teil der spätrömischen Welt war und das ja bleibt, mit allen Brüchen der Geschichte bis im 7. Jahrhundert die Araber diese Gebiete erobern. Und das wird wohl auch der Grund sein, also eine geschlossene, sich fortsetzende, mittelalterliche, wenn ich so sagen darf, lateinische Geschichte des Westens. Afrika gehört da nicht mehr dazu. Und ich glaube, das ist der Bruchpunkt oder der Grund, warum in unserem historischen Bewusstsein Afrika gerne ein bisschen vergessen wird. Genau, lange Einleitung und das ist das Milieu, in das nun Leute wie Alarich hineinbrechen, wenn man so möchte, in den Entwicklungen, in den raffen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts zeigen sich strukturelle Mängel, Schwächen im Funktionieren dieses westlichen Reichsteils. Man verfügt über erheblich weniger Geldmittel als der Osten. Das hat teilweise weit in die Geschichte zurückreichende Gründe. Der Osten ist an sich städtereicher, das sind ältere Städte, das sind ältere Strukturen, die auch mehr Wohlstand generieren und offenbar gefeiter davor waren, zu partikularisieren, sich in Gebiete mit Eigeninteressen dann aufzuspalten. Ich will die Entwicklung jetzt nicht vorgreifen, aber das ist mal so ein großer Punkt. Es wird relativ bald klar, dass man ohne Truppenkörper von außen die immense Dichte an militärischen Auseinandersetzungen innerhalb der römischen Grenzen nicht mehr bewältigen kann. Also man ist angewiesen, strukturell angewiesen auf die barbarischen Truppenkörper, die mit ihren Anführern kommen. Gibt es eine ganze Reihe von Namen, die hier in diesem Kontext zu nennen wären. Ich greife mal in der Geschichte ein bisschen vor. Ein höchst erfolgreicher, auch Gote dann, wäre Theoderich, der es dann auch schafft, erfolgreich einige Zeit das Reichszentrum Italien selbst zu regieren. Das ist jetzt schon einige Zeit nach unserer Geschichte. Da gehört aber auch Stilicho in diesen Kontext, der jetzt schon ein Gegner Alarichs dann sein wird. Und dieser Stilicho etwa Der ist halb Vandale, wie man dann in manchen ihm feindlich gesinnten Quellen lesen kann, vereint aber mit Alarich den Hintergrund seiner Person, dass er ein erfolgreicher Anführer eben auch reichsfremder Truppenkörper ist, wobei Stilicho ein voll anerkannter, hochrangiger, sage ich mal ganz flapsig, römischer Generalfeldmarschall war, also auf höchster Ebene der militärischen Hierarchie gut bezahlt agiert hat, im Auftrag der römischen Kaiser auch. Und das ist es, glaube ich, die beste Einleitung, die beste Charakterisierung. Und Alarich, der böse Bube, kämpft sehr lange, sehr erbittert um eine solche Anerkennung, um einen solchen Rang. Hinter diesem Rang steht ein immenser Sold, wenn man so sagen darf, also diese Heermeisterämter, das Amt des Magister Militum, das regional spezifisch definiert sein kann oder für das gesamte Reich affiliiert sein kann. Das ist enorm gut bezahlt, also da fließt dann sozusagen gleich Geld auch für die Elite-Truppen rund um solche Männer mit in diesem Salär. Und was Alarich im Schilde führt, ist eben einerseits auf diesem Spitzenniveau römischer Militärpolitik mitzuspielen, gleichberechtigt mit einem Rufinus, mit einem Stilicho, um dann noch einen Namen ins Spiel zu bringen. Und gleichzeitig ist dieser Alarich rückgebunden an die Wünsche, an die Bedürfnisse seiner Truppe. Und was wünscht sich so ein gotischer Soldat, der natürlich auch Ausgaben hat? Diese Leute müssen mithalten mit dem Wehrwissen, mit der Technik ihrer Zeit. Die müssen Pferde, teure Rüstungen, spezialisierte Waffen erwerben oder diese auch brauchbar halten. Die Pferde müssen gefüttert werden. Natürlich sind die Menschen auch hungrig, die Familien, die zu diesen Truppenkörpern gehören. Und hier kommt nun die Rolle Alarichs als gotischer Anführer ins Spiel. Nie so ganz geklärt worden, ob Alarich jetzt tatsächlich als Rex, als König der Goten schon fungiert hat, so bezeichnet wurde. Unterschiedliche Auffassungen in der Forschung, bisschen widersprüchlich auch in den Quellen. An einer Stelle wird er als Hegemon der Goten bezeichnet, mag nun ein griechischer Historiograf nicht genau einzuordnen gewusst haben, was denn ein barbarischer Rex sei. Oder andere Möglichkeit, Alarich hat diese Stellung innerhalb seines Verbandes gar nie erlangt, erreicht, erst seine Nachfolger. Unterschiedliche Meinungen dazu, wie gesagt, aber sei es wie es sei, ob Rex, ob Hegemon, seine Leute erwarten von ihm Essen, Versorgung, militärisches Material, eine entsprechende Auftragslage, wenn man so sagen darf, also Ziele im Sinne von zu bekämpfende Gegner, denn hier steckt auch ein großer Erklärungshorizont in der Natur der antiken Kriegsführung. Im Erfolgsfall, im Fall eines Sieges über ein feindliches Heer bei der Eroberung einer Stadt, eines Gebietes, darf zugegriffen werden, darf geplündert werden. Gibt in der Antike also relativ klare hierarchische Verteilungsmechanismen, was mit der Beute, die in natürlich Wertgegenständen, Geld, aber eben auch landwirtschaftlichem Material, Tieren, Lebensmitteln und natürlich auf der anderen Seite Menschen besteht, Menschen, die man in die Sklaverei verkaufen kann. Das ist eine Erwerbsquelle, die nicht zu unterschätzen ist. Keine barbarische übrigens, sondern Caesars Armee bei der Eroberung Galliens, also bevor das römische Kaisertum überhaupt beginnt, kommt mit vielen Gefangenen zurück. Mit so vielen Gefangenen steht in den Quellen der späten Republik, dass die Preise auf den Sklavenmärkten deutlich sinken. Also die Soldaten nehmen hier Menschen, verkaufen die in die Sklaverei. Es lohnt sich, an diesem Spiel teilzuhaben. Zynische Fußnote, wenn man sie überlebt. Der Heerführer bekommt einen großen Anteil an der Beute, aber eben auch jeder einzelne Mann kann hier zugreifen, vielleicht sogar durch anhaltenden Erfolg einen gewissen dauerhaften Wohlstand, wie der zynische Fußnote: wenn man es ohne schwere Verletzungen oder den eigenen Tod schafft, dann kann man gewissen Wohlstand anhäufen, dann sozusagen im besten Fall in einen verdienten Ruhestand treten. Und hier kommt jetzt die Person Alarichs betreffend noch ein großer, unklarer Punkt ins Spiel. War es nun das Ziel unseres Alarichs und seiner Goten, sich niederzulassen, anzusiedeln? Das ist in der älteren Forschung natürlich relativ klar beantwortet worden. Die wollen brave germanische Bauern werden und dann ihr alten Teil mit der Bestellung der Felder erwirtschaften. Und zu diesem Zweck wollen sie von der römischen Reichsregierung die Erlaubnis, die Zuweisung von Siedlungsgebieten erhalten. Schöne alte Narrative, irgendwie eh nett, aber es ist natürlich deutlich komplexer. Die Geschichte zeigt nämlich, im Vergleich mit anderen Verbänden, dass es das Ziel dieser barbarischen Armeeverbände meist war, die Stelle der regulären römischen Armee in bestimmten Gebieten einer Provinz oder mehreren Provinzen einzunehmen. Das ist eine gut bezahlte Position, also man kann leidlich ein Auskommen finden. Auch hier zwei Beispiele: die etwas gewalttätigere, harschere Übernahme der afrikanischen Provinzen durch die Vandalen und Alanen unter der Führung Geiserichs nach 429, also auch deutlich nach unserer Zeit, und die sehr viel friedlichere, vollzogene Integration der gotischen Armee unter Theoderich in den 490er Jahren, nochmal deutlich später in Italien. Insgesamt zeigen aber die beiden Beispiele, wohin die Reise geht im Idealfall. Man ist dann mit klaren Geldzuweisungen, auch hier eine enorme Debatte in der Forschung, es ist unklar, geht es um den Besitz von landwirtschaftlichen, von Ländereien, die eine Überproduktion erwirtschaften, oder wird wirklich Geld zugeteilt? Das ist sehr umstritten, da sind die Quellen ein bisschen unklar, ein bisschen unscharf, aber ganz grob gesagt, die Übernahme jener Gelder, jener Zuwendungen, die der regulären Armee zusteht, das ist eigentlich schon ein schöner Erfolg. Und aus dieser Struktur heraus entwickeln sich dann auch die verschiedenen Nachfolgereiche im römischen Westen. Unser armer Alarich ist hier sozusagen mitten im Prozess stecken geblieben. Der ist also sein ganzes Leben als Heerführer darum bemüht, Anerkennung der Reichsregierung zu bekommen, die eigenen Leute zufriedenzustellen. Und das bricht aber, als Alarich kurz nach der Eroberung Roms stirbt, steckt das mitten im Prozess, mitten in der Entwicklung. Das gelingt also erst seinen Nachfolgern dann im Falle dieses Verbandes, sich in Südgallien festsetzen zu können und dort diese erstrebte, erwünschte Rolle als Lokalarmee einzunehmen. Ja, also wie gesagt, Alarich ist eine fast schon ein bisschen tragische Figur, der im Streben, im Wollen stecken bleibt und die Früchte seiner Erfolge, die mit viel Blut allerdings auch verbunden waren, also an mehreren Stellen der Geschichte Alarichs ist das knapp vor Spitz, dass die ganze Unternehmung schief geht, weil doch große Verluste die gotische Armee, die Alarich führt, hinnehmen muss, um sich zu behaupten. Mit allem Auf und Ab. An dieser Stelle könnte man noch dazu sagen, dass trotz dieser Misserfolge bei den verschiedenen Kriegshandlungen am Balkan in Italien Alarich und seine Armee eine Anziehungskraft hatten für in Italien jetzt ganz konkret heimatlos oder ohne Patron, ohne Anführer dastehende barbarische Truppen. Stilicho, große Konkurrent Alarichs, wird 408 ermordet, spektakulär, in einer Kirche in Ravenna auf Anweisung des Kaisers letztlich. Der bereits in Ravenna residiert, kommt zu Tode, und hinterlässt orientierungslos gewordene Bataillone, Regimenter, Soldaten und viele von diesen Leuten schließen sich dann Alarich und seinen Goten an. Ist sicher eine Erklärung für den späteren Erfolg, dass man mit dieser Anziehungskraft, mit dieser Attraktivität eines Anführers, eines Verbandes Verluste auch wieder ausgleichen kann durch die Integration von anderen Heeresgruppen sozusagen. Also das ist übrigens ein Vorgang, den wir auch wieder Jahrzehnte später bei Odoaka beobachten können. Das ist auch so eine Figur, die eine große Anziehungskraft hat und eben in Italien es schafft, ganz verschiedene, ganz heterogene barbarische Soldatenverbände auf sich zu verpflichten, auf seine Person beziehungsweise eben auf die Versprechen der Versorgung, der Bezahlung der Truppe.
Nachdem wir jetzt schon ein bisschen nach vorne geschaut haben und auf die spannende Episode der Plünderung Roms noch zu sprechen kommen, möchte ich noch einmal kurz zurückgehen. Wir haben die Goten, die ja jetzt in einem gewissen feindschaftlichen und doch irgendwo formalisierten Verhältnis sich innerhalb des Römischen Reiches bewegen. Und das wird besonders dann interessant, wenn sich Alarich und seine Mannen 394 im Auftrag Theodosius gegen einen Usurpator zusammenschließen. Und jetzt ist die Frage, wie kam eigentlich Theodosius 394, ein Jahr bevor er stirbt, dazu, den noch relativ jungen Alarich als einen verbündeten Krieger für sich zu gewinnen?
Aus dem schieren Mangel an Mann unter Waffen. Gerade diese verschiedenen Usurpationen, die haben ja eben zur Folge, dass es eng wird mit Armeeverbänden, die man auf seine Seite ziehen kann. Und da scheint Theodosius gar keine andere Wahl gehabt zu haben, als zu rekrutieren. Unter anderem eben die Goten, die Alarich gefolgt sind. Sie müssen bedenken, dass das ja nicht die einzige Usurpation war, an der an den Grenzen Italiens führt diese Usurpation zu einer großen Schlacht, in der die Goten sich durchaus bewähren, den Kaiser eben auch mitretten mit anderen Truppenverbänden. Gleichzeitig gibt es Probleme in Afrika, etwas vorher mit einem gewissen Guido, der auf die gar nicht so schlechte Idee kommt, sich in Afrika unabhängig zu machen, wohl wissend um die Erpressungskraft, die die afrikanischen Provinzen entwickeln können. Denn das Reichszentrum Italien und die extrem bevölkerungsreiche, immer noch extrem bevölkerungsreiche Stadt Rom, die hängen auch von den Getreidelieferungen aus dem Agrarzentrum Afrika sehr stark ab. Und hier ist es sehr gefährlich für die römische Zentralmacht, wenn sich lokale Potentaten unabhängig machen, Gottes Willen vielleicht sogar auch noch zum Kaiser ausrufen lassen. Aber im Hintergrund dieser Usurpation, als Alarich für Theodosius kämpft, steht alles Mögliche auf dem Spiel. Es grummelt in Britannien. Kurz darauf, wenige Jahre später, kommt es dann ja eben auch zu mehreren Usurpationen. Die britannischen Truppenverbände, die fühlen sich isoliert, alleingelassen, erheben gleich drei Usurpatoren hintereinander. Gibt dann eine große Folge an solchen Usurpationen. Nur eine davon wird unter Beteiligung der Truppen Alarichs niedergeschlagen. Aber die Hauptantwort wäre, in einer ununterbrochenen Folge von verschiedenen regional mehr oder weniger scharf ausgeprägten militärischen Auseinandersetzungen, Bürgerkriegen innerhalb der römischen Welt, wird es immer schwieriger, Truppenverbände zu finden, aufzustellen. Dazu kommt natürlich noch, dass, zynisch gesagt, wie das so ist am Markt, die Barbaren unter Alarich oder generell barbarische Truppen auch billiger gewesen sind als reguläre römische Truppen aus römischen Bürgern. Das war also deutlich günstiger, solche Barbarenverbände zu rekrutieren. Und hier reden wir von einem Verhältnis von 3 oder sogar 4:1 in den nötigen Soldzahlungen. Also auch das sicher ein gewichtiger Grund, um sich dieser Föderatenverbände, auch Föderaten ist übrigens ein in der Forschung sehr emsig besprochener, kritisierter Begriff, aber bleiben wir mal dabei, Leute, die mit der Reichsregierung einen Vertrag mit bestimmten Verpflichtungen eingehen, die kriegt man günstiger. Die reguläre die reguläre Truppe, die übrigens ja auch noch dann auszurüsten und zu versorgen ist von Staatsseite, die ist kostspieliger.
Eugenius wird diesen Kampf gegen Theodosius verlieren und dann habe ich mir als nächstes in meiner Gliederung notiert, dass Alarich dann von Theodosius, zumindest aus seiner eigenen Sicht, nicht hinreichend dafür belohnt wird, dass er ihm beim Sieg geholfen hat und dann plündert über den Balkan zieht. Konnte oder wollte Theodosius den Alarich nicht angemessen bezahlen?
Na, wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Und dann geht es natürlich stets um eine Konkurrenz verschiedener solcher barbarischer Anführer untereinander, gegeneinander. Also Theodosius hat dann natürlich Einfluss in seinem Hofrat von verschiedenen Seiten. Dazu kommt natürlich, dass er dann auch relativ bald das Zeitliche segnet, eine Nachfolge. Seine beiden Söhne folgen ihm nach, Arcadius im Osten und Honorius im Westen. Honorius übrigens damals noch ein Kind, also sicher nicht imstande, da jetzt voll inhaltlich die Regierungsgeschäfte zu führen. Und hier haben sie dann schon den guten Konkurrenten Stilicho, der einen enormen Einfluss auszuüben vermag im Westen aufgrund dieser Konstellation. Und da geht's dann sozusagen ans Eingemachte. Da versuchen dann verschiedene Parteien, sich zu blockieren, auch Geldzahlungen abzuziehen natürlich. Stilicho wird an seine eigenen Leute mehr ausschütten als an die Leute Alarichs. Und ganz genau, ganz richtig, Alarich verhält sich eigentlich wie ein enttäuschter, wütender römischer Kommandant, der mit Waffengewalt loszieht und Anerkennung, Bezahlung verlangt. Also das, was mir zusteht, das möchte ich jetzt haben. Und wie ich vorher schon gesagt habe, das zieht sich ja auch durch die ganze Biografie Alarichs durch als gestaltendes, als gliederndes Element, dieser Anspruch für Treue und gute militärische Dienste verlange ich einen entsprechenden Obolus. Oder mit anderen Worten, gute Frage, wäre es möglich gewesen, sich die Loyalität dieser Leute zu kaufen? Womöglich, wenn wir eben andere Beispiele, spätere Beispiele betrachten, die Nachfolger Alarichs, die sind dann zum Beispiel 417 bereit, gegen entsprechende Zahlungen und Nahrungsmittellieferungen die Vandalen, Sueben und Alanen in Spanien frontal anzugreifen. Ein regelrechtes gotisches Rollkommando, das da im kaiserlichen Auftrag losbricht. Und die sind durchaus sehr loyal und funktionieren, wenn man jetzt aus der Perspektive der Reichsregierung sprechen möchte, am besten unter den verschiedenen barbarischen Konkurrenten.
Findet in diesem Zusammenhang auch das statt, was der Herr Wörm in seiner Folge über Theodosius erwähnt hat, wenn Ammianus Marcellinus am Schluss betont, wie die Goten in einen für die Römer sehr günstigen Hinterhalt gelockt und in großen Mengen umgebracht wurden?
Ja, das sind zynische Elemente. Also aus Verbündeten können Gegner werden. Es gibt sehr abschätzige, sehr aggressive, antibarbarische Ressentiments, die wir in den Quellen teilweise greifen können. Es ist recht amüsant. Also es gibt da einen römischen Dichter, Claudianus Claudian, und dieser weiß genau, wie man der römischen Oberschicht, der senatsaristokratischen Elite Politik erklären muss. Und in diesen Texten, hoher literarischer Standard, sehr komplexe sprachliche Ebene, wird der eigene Standpunkt sozusagen als der Berechtigte ausgewiesen und dann greift man mit recht abschätzigen Worten den Gegner an. Da ist dann vom Barbarenstereotypen die Rede. Also da sind dann Leute, die stinken oder kleiden sich in Felle oder verhalten sich wie richtige Barbaren, sind treulos, unmäßig und so weiter. Amüsant ist nur, dass unser Claudius Claudianus ja für Stilich, der auch ein Barbar wäre, nach unserem Wissen, schreibt. Und da ist nie eine Anspielung in diese Richtung zu lesen. Es sind immer nur die anderen, die mit diesen Argumenten angegriffen werden. Aber prinzipiell ist es natürlich schon so, die Spätantike, die Antike an sich ist natürlich keine nette Zeit, keine schöne Zeit, oft sehr menschenverachtend. Und so böse man einem Gegner gegenüber sein kann, umso heftiger wünscht man dann natürlich auch Barbaren den Untergang. Das ist sicher richtig.
Theodosius stirbt im Jahr 395 und das Reich wird aufgeteilt. Im Nachhinein wissen wir das, damals war das ja nicht so beabsichtigt, das haben wir in der letzten Folge zum Untergang Westroms auch gehört. Alarich schafft es jetzt weiterhin wichtig zu bleiben. Er wird nämlich für den östlichen Kaiser Arkadius eine sehr bedeutende und wichtige militärische Führungspersönlichkeit.
Genau, also das Spiel setzt sich fort. Man braucht diese Armee, also vielleicht auch mal so ganz praktische Überlegungen könnte man ins Spiel bringen. Das sind ja Leute, die kampferfahren sind. Das sind Leute, die die Taktik, das militärische Wissen, den Gebrauch der Waffen, die Raffinesse von taktischen Manövern gelernt haben. Und je länger sie sozusagen als Soldat tätig sind, desto qualitätsvoller wird so eine Einheit, so eine Truppe. Und um es nochmal zu betonen, niemand kann sich leisten, auf diese Profisoldaten zu verzichten. Und entsprechend greift auch der Osten auf die Unterstützung dieser Goten zurück. Das wechselt hin und her. Man kann im Hintergrund vielleicht wohl auch jetzt keine offensive Tätigkeit oder keine offensiven Aktionen der beiden Reichsteile, wenn man von Reichsteilen reden kann, von der beiden Kaiser. Das ist ja nichts Ungewöhnliches in der römischen Geschichte, zumindest seit Diokletian, dass mehrere Kaiser parallel vollkommen gleichberechtigt regieren. Aber zwischen diesen beiden Regierungssitzen, zwischen diesen beiden Hofhaltungen, da besteht schon so eine gewisse Konkurrenz. Und immer wieder lässt der Osten den Westen ein bisschen im Stich. Also man kümmert sich nicht offensiv und wirbt auch gegenseitig diese Truppenverbände dann sich ab sozusagen.
Wir sind hier aber doch dennoch in einem Modus des Bürgerkriegs, wenn Arkadius gegen Honorius kämpft, wenn der Ostteil gegen den Westteil kämpft.
Ja, ich würde es so scharf nicht sagen, dass, ob man das schon als Bürgerkrieg bezeichnen kann. Auch hier die Ebene unterhalb der kaiserlichen Regierung vielleicht zu berücksichtigen. Hier geht es ja eigentlich um Ansprüche Stilichos des weströmischen Heerführers, der im Osten seine Rolle spielen will, der auf östliche Kontingente zugreifen möchte und seinen Konkurrenten Rufinus frontal angreift. Also letztlich setzt sich ja dann im Westen, setzen sich Militärs in einer Heftigkeit durch, die im Osten unbekannt bleibt. Großer Unterschied zwischen Osten und Westen, inklusive dann eben der Entstehung auch dieser sogenannten poströmischen Regner, die ja von solchen Leuten wie Alarichs Nachfolgern dann eben regiert werden. Aber wie gesagt, oder? Also ich würde das nicht als Bürgerkrieg zwischen den beiden kaiserlichen Regierungen bezeichnen. Ich würde das als Konkurrenz der Militärs charakterisieren. Und man sieht ja dann auch in der weiteren Folge, hier werden Leute gegeneinander ausgespielt. Gainas kommt das dann ins Spiel, einer, den man auch als Goten bezeichnen könnte. Ist ja auch eine amüsante Sache, oder? Diverse Leute, die gegeneinander blutigste Kämpfe führen, fallen alle unter die Charakterisierung, Gote zu sein. Und gleichzeitig hat die moderne Forschung und die spätere Sicht des 18. 19. Jahrhunderts dann ja den Begriff Germanen über alle diese handelnden Verbände drüber gelegt, Vandalen, Rugier, Heruler, Goten, die massivst gegeneinander agieren und das nicht sehr freundlich und sicher niemals auf die Idee gekommen wären, dass sie irgendein Band vereinen würde. Späte romantische Ideen, aber um es nochmal scharf zu beantworten, hier geht's um Militärs, die bereit sind, auch offene Feldschlachten auszutragen, um ihren Handlungsspielraum, ihren Einfluss, ihre Machtstellung durchzusetzen, möglichst dann im gesamten Imperium sozusagen. Da scheitern manche, auch Stilicho wird ja 408 dann ermordet werden, aber es werden eben Akteure reingeholt und Geiners, genauso wie Alarich, das sind Leute, die sich dadurch auszeichnen, dass sie einen schlagkräftigen Armeeverband kommandieren, der zur richtigen Zeit vom richtigen Geldgeber rekrutiert wird und dann in Aktion tritt.
Wie auch immer jetzt man diese Kampfhandlungen bezeichnen möchte, Alarich wird sich ja in den nächsten Jahren immer weiter Richtung Italien vorankämpfen. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, irgendwann wird er Rom belagern. Können Sie schildern, wie es dazu kommt, dass er sich über die Jahre immer weiter in diese Richtung bewegt und später irgendwann an der großen römischen ewigen Stadt ankommt?
Also es wird zu eng auf dem Balkan. Da sind zu viele Konkurrenten im Spiel. Die kaiserliche Regierung bzw. die Heermeister, die darunter agieren, die haben auch mit Witz und Geschick im Auge, die Armeeverbände in Richtungen zu lenken. Italien ist die Hoffnung, die noch bleibt. Alarich hat ja auch schon Erfahrung. Er hat nämlich ganz konkret die Erfahrung, wie verwundbar die Verteidigungslinien so grob am Isonzo, also wenn man vom Balkan nach Italien gelangen möchte, wie verwundbar dort die Verteidigung Italiens ist, und wendet sich ja zunächst mal nach Mailand. Da geht schlicht und einfach darum, die kaiserliche, westkaiserliche Regierung zu erpressen, unter Druck zu setzen, um seine Forderungen erfüllt zu bekommen. Dem kann Stilicho noch zuvorkommen. Der entsetzt Mailand. Es kommt dann zu einer sehr blutigen Schlacht, wo, glaube ich, auch mich zu erinnern, das gotische Lager geplündert wird. Also ganz knapp entgeht der gotische Verband hier der Vernichtung durch Stilicho. Dann gelingt es aber Alarich, doch nochmal auszuweichen. Und im Endeffekt profitiert natürlich Alarich dann vom Chaos, das in Italien ausbricht, dass Stilicho fällt, ermordet wird. Ich habe vorher schon erwähnt, schließen sich dann vielleicht sogar, ist in der Antike immer so schwer mit Zahlen, aber eine erhebliche Zahl, unter Umständen sogar wirklich mehrere 10.000 Kämpfer, die Stilicho verpflichtet waren, schließen sich dann Alarich an. Und das ist sicher ein Teil der Erklärung, dass das Potenzial dann zur Verfügung steht, die Erpressung sozusagen nochmal auf einem anderen Niveau zu spielen und direkt Rom zu bedrohen. Man muss dazu sagen, Mailand wird eben belagert, die kaiserliche Residenz, die befindet sich bereits nicht mehr in Rom. Selbst Mailand wäre eine gefährliche Wahl gewesen, aber der Kaiser Honorius, der sitzt in Ravenna, und Ravenna zeichnet sich dadurch aus, dass es militärische Tradition hat. Das war schon in augusteischer Zeit ein Flottenstützpunkt. Ist entsprechend gut befestigt, gut verteidigbar, liegt so ein bisschen so ähnlich wie Venedig in einer Lagune. Das hilft natürlich auch, natürliche Voraussetzungen für die gute Verteidigbarkeit, aber vor allem ist es aus dem Osten gut per Schiff erreichbar. Da kann Nachschub angelandet werden, da kann im Notfall sogar der kaiserliche Hof evakuiert werden. Also hinter den Mauern Ravennas sitzt die kaiserliche Regierung, und auch das ist natürlich ein Grund dafür, dass mit wenig Werf verteidigt wird. Man hat da sozusagen eigentlich schon die Kontrolle in Italien im alten Reichszentrum verloren. Wenn man es noch komplizierter erzählen möchte, es kommt schon zu einem, ganz unabhängig von den Goten und Alarich, zu einem barbarischen Einfall in Italien unter einem gewissen Radageis. Mordende und sengende Banden machen sich hier in Italien breit. Und auch das ein Teil der Erklärung, dass es immer schwieriger wird, die Kontrolle in Italien aufrechtzuerhalten. Und wenn man so möchte, ist Alarich der Überlebende. In all diesen Kämpfen, seiner Mischung aus Glück und strategischer Klugheit, Alarich jener, der noch genug Schlagkraft besitzt, um weiter agieren zu können.
Noch ist er aber nicht an Rom angekommen. Und wie kommt er jetzt dahin?
Genau, ich habe schon erklärt, Ravenna schwer zu erobern, kaum zu erobern. Auch in Mailand ist man schon gescheitert. Rom ist ein militärisch leichtes Ziel. Also es wird zwar schon als Radageis um seine marodierenden Truppen in Italien agieren, die Aurelianische Mauer instand gesetzt, aber im Vergleich zu den genannten Residenzstädten ist Rom sehr schlecht, sehr schwer zu verteidigen. Man hat sich ja im Laufe der römischen Geschichte auch immer darauf verlassen, große Gebiete zu kontrollieren, meist nie so primäres Ziel, die Hauptstadt zu verteidigen. Und Rom ist natürlich das alte, symbolgeladene Zentrum, man möchte sagen, der Welt. Dahin sich zu wenden, das ist natürlich dann schon auch ein Signal, das entsprechend wahrgenommen wurde. Es sitzen auch immer noch sehr reiche Angehörige der Senatsaristokratie, Mitglieder der kaiserlichen Familie in Rom. Also wenn man Druck ausüben möchte, ist das eine gute Wahl, sich sozusagen nach Rom zu wenden.
Was mich bei der Vorbereitung auch überrascht hatte, ist, Alarich wird Rom im Jahre 410 plündern, aber diese Belagerungen beginnen im Jahr 408 und bei den ersten beiden Malen wirkt es so, als ob er die Stadt gar nicht unbedingt erobern wollte, sondern dass das wirklich nur eine Art von Pfand von Geisel war, dass er da vor den Mauern der Stadt lagert.
Genau, also Druck ausüben, dann kommen verschiedene, es kommt auf verschiedenen Ebenen, kommt Entgegenkommen, Ernennung zum Heermeister mit entsprechenden Sollzahlungen, dann gibt es sogar noch die Erhebung eines Kaisers in dieser chaotischen Situation von gotischen Gnaden. Also Alarich setzt den Senat dermaßen unter Druck, dass ein gewisser Priscus Attalus für kurze Zeit zum Kaiser erhoben wird. Der soll dann als gotische Marionette agieren. Das funktioniert nicht wirklich, das dauert nicht lange. Aber es ist dreistufig sozusagen. Und erst nachdem verschiedenste Zugeständnisse schiefgegangen sind, der Hunger gegen die Goten selbst gelenkt wird dann auch. Man möchte meinen, Rom hungert aus, aber es ist so, dass die gotische Armee vor den Mauern auch von den Versorgungslinien abgeschlossen ist. Das hat auch mit der Situation in Afrika wieder zu tun. Auf jeden Fall bleibt den Goten dann in einer letzten, dritten Stufe keine Alternative, als alleine schon um die Speisekammern sozusagen zu öffnen, die Stadt ausführlich zu plündern. Gibt dann diverse, wahrscheinlich im Nachhinein als Rechtfertigungen, als Erklärungshorizonte gedichtete Varianten, Geschichten von Mitgliedern der Elite, die die Tore öffnen, was auch immer. Das ist sozusagen die eine, der eine Erzählstrang, da bleibt der andere Erzählstrang, ist das Motiv des relativ zurückhaltenden, schmunzle ich immer, des kultivierten Plünderns. Wie plündert man kultiviert, möchte man sich fragen. Aber es ist relativ einfach erklärbar. Hier geht es sozusagen darum, dass Elitenangehörige, also selbstbewusste römische Senatoren den Vorwurf in den Raum stellen, es sei doch wohl dann auch die Missachtung der alten Götter, das dominierende Christentum mit Schuld, das dürfen wir vermuten, sozusagen indirekt aufgrund der heftigen Reaktion von kirchlichen Schriftstellern wie Hieronymus, der große Bibelübersetzer, wie Augustinus, der von Afrika aus schreibt, oder sein Schüler und Nachfolger Orosius. Diese Theologen, Kirchenväter, die betonen dann so stark den Punkt, dass die Goten ja eben auch Christen sind und selbst Barbaren werden von dem Heil Jesu Christi gebändigt und die verschonen die Kirchen, die verschonen die Klöster, die verhalten sich sozusagen einigermaßen respektvoll. Und das sei doch so, zumindest Augustinus, eine Welt, in der man zurechtkommen kann, will ich jetzt mal ganz heruntergebrochen sagen. Also da haben wir verschiedene gegeneinander arbeitende Diskurse, die wir greifen, die wir feststellen können. Die wenigen aufrechten, noch an die römische und heidnische Vergangenheit appellierenden Senatsaristokraten gegen kirchliche Stimmen. Die Kirche hat sich längst durchgesetzt, also in der Regierungszeit des inzwischen ja toten Theodosius erfolgt dieser ganz klare Übergang zur Staatsreligion. Das Christentum ist unangefochten die einzige erlaubte, akzeptierte, zugelassene Religion. Und doch, hier sind noch Konflikte im Hintergrund. Wir haben in unseren Quellen ja meistens Elitendiskurse überliefert. Das wird beklagt, das ist schwierig, aber abgesehen von archäologischen Befunden ist es sehr, sehr problematisch natürlich, außerhalb dieser elitären schriftlichen Debatten breitere Meinungen einzuholen. Aber wie gesagt, was wir hier greifen können, verschiedene Eliten, die gegeneinander argumentieren in den Quellen, und die Leute Alarichs oder Stilichos oder des Rufinus, später anderer Heermeister oder die Untertanen der barbarischen Könige, die darf man ja auch spätestens dann, wenn sie ihren Platz gefunden haben in römischen Provinzen, als eine neue Elite charakterisieren, die mit diesen genannten Eliten in Konflikt gerät. Ganz konkret gerät man mit der Reichskirche, mit der nikeanischen Reichskirche in einen Konflikt, weil viele Angehörige dieser barbarischen Armeeverbände einer anderen theologischen Richtung anhängen, die auf den Konzilien von Nikea 325 und Konstantinopel 381 klar als Irrlehre oder als Fehler charakterisiert wurde, liegt daran, dass die Anhänger dieser homöischen Variante, ist auch ein bisschen komplizierter, also es klingt, verschiedene Abstufungen, sagen wir mal andere theologische Varianten, Erklärungen der Natur Christi, die abweichen von der reichskirchlichen, die Anhänger dieser theologischen Varianten, die sind häufig aus dem Reich geflohen und fanden bei den Barbarenverbänden an den Grenzen ihre neuen Patrone. Und mit den barbarischen Verbänden kommt jetzt sozusagen diese homöische Variante des Christentums in Abstufungen, wie gesagt, zurück ins Reich. Und das sorgt für gewaltige Auseinandersetzungen, vor allem in Afrika, da ist es am schlimmsten, da ist es am heftigsten dann unter vandalischer Herrschaft, aber schon von Anfang an, also dieses Bekenntnis zum unter Anführungszeichen falschen Christentum, das klagen die kirchlichen Autoren von Anfang an sehr scharf an.
Wie ernst, wie bedrohlich waren denn diese Belagerungen für die Stadt Rom selbst, vielleicht auch für die Stadtbevölkerung? Immer nochmal mit dem Rückgriff darauf, was ich eben gesagt habe, dass Alarich das bei den ersten zwei der drei Belagerungen ja eigentlich dabei belässt, die Stadt einfach nur zu bedrohen, dass, obwohl man ihm beim zweiten Mal auch schon die Türen offiziell öffnet.
Ja, wie gesagt, da haben sich die Verhältnisse und die Umstände geändert. Es ist beim Einbrechen der Goten, beim dritten Versuch dann schlicht und einfach Hunger und Verzweiflung auch im Spiel. Schlimm ist so eine Plünderung für die Einwohner der Stadt immer, also das lässt sich nicht schönreden. Klar, es ist natürlich zu beobachten, dass für 55 Jahrzehnte später offenbar immer noch genug zu holen war für die Vandalen Geiserichs aus der Stadt. Also konkretes Beispiel, wir wissen zum Beispiel, im Jupitertempel war als Siegesbeute vom Feldzug des Titus 70 nach Christus, als Jerusalem zerstört wurde und der jüdische Tempel zerstört wurde, das jüdische Tempelgerät ausgestellt. Was natürlich eine Demütigung auch der gläubigen jüdischen Gemeinden stets dargestellt hat. Und offenbar gelangten Teile dieses jüdischen Tempelinventars durch die Plünderung Alarichs dann letztlich nach Spanien an den Hof des späteren westgotischen Königs. Gleichzeitig aber gelangten andere Objekte nach Karthago. Also man könnte vorsichtig annehmen, dass die gotische Plünderung noch genug in der Stadt zurückgelassen hat. Aber die Schonung der Kirchen, wie gesagt, die betont wird von den kirchlichen Autoren. Eine schwere Zerstörung, eine Brandschatzung wird es nicht gewesen sein, aber schlimm genug für die Zeitgenossen.
Da ist es wahrscheinlich auch wie bei der sogenannten Reichsteilung. Man hat das Ereignis, diese Plünderung, später korreliert mit dem Untergang Westroms. Ich meine, das muss man ja auch immer sagen, den Zeitgenossen war ja nicht klar, dass dann 60, 70 Jahre später das weströmische Kaisertum endet. Also ich denke mal, bei dieser Darstellung der Plünderung als Teil des Ende Westroms, da denkt man wahrscheinlich auch viel vom Ende her, oder?
Man denkt vom Ende her. Es gibt auch zeitgenössisch schon unterschiedliche Stimmen. Hieronymus, der charakterisiert das, darf ich das so sagen, viel hysterischer als Augustin etwa. Der Bruch schon heftiger. Man darf nicht unterschätzen, die Eroberung dieses alten Reichszentrums, die hat schon auch einige symbolische Bedeutung. Wann wird Rom zuletzt erobert? Das ist in beinahe schon mythischer Vorzeit im 4. Jahrhundert durch die Kelten des Brenners mit den berühmten Geschichten, die in der römischen Historiografie jedes Kind natürlich gekannt hat. Also das hatte schon eine enorme symbolische Bedeutung. Das wird sich der kluge Zeitgenosse auch gedacht haben. Wir schaffen es nicht mehr, den Mittelmeerraum unter Kontrolle zu halten. Wenn sowas passiert, dann hat sich schon was geändert. Auf der anderen Seite bedenke man die kontinuierliche Bedeutung Roms. Also Rom bleibt ja das wesentliche Zentrum der lateinischen Christenheit. Den Platz, den der Kaiser in Italien lässt, den übernimmt zu gar nicht kleinen Teilen der Bischof von Rom, der Papst. Das zeigt sich alleine schon daran, dass der größte Grundbesitzer in Italien, ehemals der Kaiser, nach 476 dann der Papst sein wird, und die residieren in Rom. Und Rom wird dann auch immer ernst genommen als Zentrum, etwa auch der Debatte zwischen Ost und West. Also noch in den folgenden Jahrhunderten haben byzantinische kirchliche Eliten, aber auch die kaiserliche Regierung, ein großes Bedürfnis, in der Stadt Rom Präsenz zu zeigen, dort etwa östliche Heilige verehren zu lassen. Da fließt dann durchaus auch Geld, Interesse, Teilnahme hin in diese Stadt. Also so einfach ist es nicht. Ein tief empfundener Bruch, der natürlich dann, was man auch sagen muss, in der späteren Geschichtsschreibung entsprechend aufgeladen wird. Also die deutsche Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts, die sieht da natürlich eine Leistung darin. Hier zeigt sich, die neuen Herren sind die Germanen, das dekadente Rom geht zugrunde. Da ist jetzt sozusagen eine germanenfreundliche Geschichtsschreibung greifbar, die das entsprechend auflädt. Die britische Geschichtsschreibung der späten Aufklärung des späten 18. Jahrhunderts, Edward Gibbon namentlich genannt, der Decline and Fall of the Roman Empire, übersteigert das in eine andere Richtung. Da ist dann das Ende der Zivilisation, als die Barbaren ihre dreckigen Füße in die heiligen Hallen Roms setzen. Ganz schwierige Debatten. Ich glaube, es wird klar, dass wir in einer Zeit leben, in der parallel nebeneinander sehr viele gesellschaftliche, philosophische, religiöse Konflikte ausgetragen werden, in der sich wesentliche Dinge auch ändern. Also allein schon die Durchsetzung der Kirche als Machtinstitution, als neuer Teil der Elite, ist von großer Bedeutung. Dann kommen diese fremden Militärs noch hinzu, die ehemalig bedeutsame, fast schon allein dominierende Senatsaristokratie wird da beinahe ein bisschen an den Rand gedrängt. Das ist sozusagen die gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung, und parallel dazu haben sie eine Partikularisierung, eine deutliche Zunahme der Bedeutung von Regionen, von Provinzen, Gallien, Spanien, Afrika, dort entstehen neue kleine Zentren, also Peter Brown, der große Peter Brown in Princeton, hat das vor einigen Jahren so charakterisiert, dass der Verlust der zentralen Romanitas, also der Hofhaltung, der kaiserlichen Hofhaltung in Italien, und was wir heute besprechen, das sind ja Schritte in diese Richtung. Das ist ja eine Entwicklung, die klar darauf hinführt, dass Italien diese Zentralfunktion einbüßt, dass sich das relativiert. Diesem Verschwinden der zentralen Romanitas folgen lokale Zentren von Romanitas, also einer römisch einenden Idee sozusagen. Und diese lokalen Zentren, die sind dann die Höfe der barbarischen Könige in Toulouse, in später Toledo, in Karthago oder dann eben auch in Ravenna, als dort ein gotischer König regiert. Und diese lokalen Zentren, die bieten aber den Angehörigen der Oberschicht natürlich nicht mehr eine so überregionale, so geografisch weitreichende, verknüpfte Karriere, aber immerhin noch eine zivile oder militärische Karriere in dieser Region. Also da wird sehr viel Bedürfnis der Oberschichten, dem wird Rechnung getragen. Es partikularisiert sich, es regionalisiert sich, aber gewisse Grundelemente, die bleiben ganz ähnlich, ganz vergleichbar, nur eben mit anderen Vorzeichen, mit regionaleren Vorzeichen.
Wir kennen die Zerrbilder des sogenannten Cäsarenwahnsinns und der spätrömischen Dekadenz, und da spielt diese Geschichte rein, dass man dem weströmischen Kaiser Honorius das Ende von Roma berichtete, als Alarich da durchmarodierte und er sei dann in Sorge auf den Boden gefallen. Es handelte sich um seinen Lieblingshuhn, das auch Roma heiße, und als er gehört hat, es geht um die Stadt, war er gar nicht mehr so besorgt. Ist da überhaupt irgendwas dran?
Na, ich glaube, bei Prokop steht das. Das ist häufig in der antiken Historiografie natürlich, dass bei solchen Ereignissen, solchen Prozessen dann Schuldige festgemacht werden. In diesem Fall wird der Kaiser kritisiert. Schwierig. Prokop schreibt natürlich deutlich später, das ist jetzt alles andere als zeitgenössisch. Auch wieder aus dem Abstand eine lange Entwicklung im Auge zu haben. Also Prokop hat da ja ganz anderes Wissen als die Zeitgenossen. Dieser Honorius war jung, als er die Herrschaft übernommen hat. Ein Körnchen Wahrheit mag in solchen Anekdoten natürlich immer stecken. Aber hohes Maß an Idealisierung. Man erwartet sich von einem Kaiser natürlich im Idealfall nach der Folie der großen, bedeutenden römischen Kaiser bei der Armee zu stehen, guter Feldherr zu sein, strategisches Verständnis zu haben. Und das ist bei vielen spätantiken Kaisern nicht mehr der Fall. Hinter einer solchen Kritik, hinter einer solchen Geschichte kann aber natürlich auch die Unzufriedenheit hervortreten einer alten Elite, die eben beklagt, skandalisiert, dass den barbarischen Heermeistern wie Stilicho etwa so viel Macht, so viel Bedeutung abgegeben wird. Diese Maßnahmen, diese Akzeptanz, dass die Möglichkeit, solche Karrieren überhaupt zu machen für Barbaren, ist eine solche Systemkritik, eine solche Kaiserkritik, die kann hinter solchen Motiven, hinter solchen Erzählungen stehen.
Gehen wir zurück zu Alarich. Er hat Rom geplündert. In welchem Ausmaß, haben Sie gesagt, ist nie so ganz klar, aber die Guten werden sicherlich jetzt reicher sein als vorher. Was passiert jetzt? Was macht Alarich nun?
Ein Teil der Verhandlungen, vor Rom liegend, vor Rom stehend, vor dieser dritten Phase, als man dann tatsächlich die Stadt geplündert hat, dürfte darin bestanden haben, dass man entweder von Seiten des verzweifelten Senats oder wer auch immer mit Alarich die Verhandlungen geführt haben mag, oder dass Afrika versprochen wurde, dass hier eine Anregung, eine Aufforderung an Alarich erfolgte, marschiere nach Afrika, sichere dort die Situation. Hier haben wir schon wieder einen Aufstand, eine Usurpation. Unser Grundproblem, unser Hauptproblem ist, dass die Nahrungsmittelversorgung aus den afrikanischen Provinzen nicht mehr funktioniert. Unter Umständen wollte man Alarich beauftragen, hier für Ordnung zu sorgen. Und oder Alarich, clever wie er war, denkt sich selbst, interessante Möglichkeit, Afrika, das wäre doch ein Ziel, das wäre eine Variante, finde ich als Autor einer Vandalengeschichte auch deshalb so spannend, weil beinahe zwei Jahrzehnte vor der Eroberung Afrikas durch die Vandalen und Alanen Alarich nach Süden aufbricht, um nach Afrika überzusetzen. Also wer weiß, wäre es ihm gelungen, wie die Geschichte ausgegangen wäre. Aber Afrika ist natürlich sozusagen eine sehr attraktive Region. Zeigt sich dann an der späteren Geschichte der Vandalen und Alanen. Ja, nur die Sache geht schrecklich schief. Es ist zu spät im Jahr. Die Herbststürme toben schon über das Mittelmeer. Die Versuche überzusetzen gehen schrecklich schief. Man sitzt dann fest im Süden Italiens und wieder das stetige Problem, wie versorge ich diese umfangreiche Armee mit ihrem Tross, mit ihrem Gefolge, das Grundproblem, das schwer zu lösen ist. Und in dieser Situation stirbt dann Alarich. Lange später kommt dann erst die Geschichte bei Jordanes in unsere Quellen. Es sei in Kalabrien ein Fluss umgeleitet worden, der Bosento. Gibt dann übrigens auch eine berühmte Ballade, die vielleicht manche Hörerinnen und Hörer noch in der Schule gelernt haben. Das Grab im Bosento von Platen. Diese Geschichte bei Jordanes, das dürfte eine Topic sein, das dürfte sich auf eine ältere Geschichte eines getischen Königs beziehen, die in anderen Quellen überliefert ist. Wahrscheinlich, wie es auch immer sei, die Sache geht schief, geht zu Ende, was die Person Alarichs betrifft, aber sein Nachfolger Ataulf kann dann ja den Armeeverband erfolgreich in den Süden Galliens bringen und auch noch eine ganz wichtige Sache durchsetzen. In Rom hat man ja nicht nur Nahrungsmittel und Reichtümer an sich gebracht, sondern wichtige Persönlichkeiten, unter anderem die Schwester des Kaisers, die Schwester des regierenden Kaisers, Galla Placidia. Und die heiratet nun, ob freiwillig unter Zwang, das ist heiß diskutiert, aber die heiratet Ataulf, den Nachfolger Alarichs, und der Sohn dieses Paares, der als Kleinkind schon stirbt, heißt bezeichnenderweise Theodosius. Also hier steht dann im Raum ein weiterer Sprung in den Machtansprüchen dieser barbarischen Militärs. Die wollen rein in die Kaiserfamilie, die wollen an der kaiserlichen Dynastie beteiligt sein. Man muss dazu sagen, Stilicho hat das auch schon geschafft, manche andere barbarische Heerführer, diese Verwandtschaft zum Kaiserhaus zu bekommen. Und aus dem hätte sich ein Machtanspruch ableiten können, der eben dann doch auch wieder überregional einen Anspruch auf die Nachfolge des Kaisers im Westen gewesen sein könnte. Ähnliches versucht dann übrigens der Vandalenkönig Geiserich, indem er seinen Sohn mit einer kaiserlichen Tochter verheiratet. Also das war im Aktionsrahmen dieser barbarischen Eliten schon auch eine Option.
Zum Abschluss würde ich gerne noch einmal das große Bild aufmachen. Ich habe vorhin schon während einer Frage gesagt, wir können ja die römische Geschichte nicht vom Ende her denken. Wir können nicht sagen, 476 wird Odoaker den Romulus Augustulus absetzen und ein zentraler Teil davon muss 410 und Alarich und die Plünderung Roms gewesen sein. 410 wussten wir noch nicht, dass das römische Westreich untergehen wird. Herr Böhm hatte in der Aufnahme letztens auch gesagt, er hätte auch dem römischen westlichen Kaisertum bis ungefähr 10 Jahre vor Romulus Augustulus Absetzung durch Odoaker eine realistische Chance gegeben. Wie sehen Sie das? Wie zentral oder eben auch nicht zentral war Alarichs Plünderung für den Untergang des weströmischen Kaisertums?
Also wenn es erlaubt ist, wieder ein bisschen auszuholen. Es gibt einen ganz großartigen Aufsatz des italienischen Althistorikers Arnaldo Momigliano aus den 1970er Jahren, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und dieser Aufsatz, der malt ein Bild der Bezugnahme auf das römische Kaisertum, das sich erst elementar ändert, als es keinen römischen Kaiser mehr gibt. Und da sprechen wir vom Jahr 1806 oder 1803. Also bisschen Jahrzehnte vorher schreibt Edward Gibbon sein großes Buch über Niedergang und Untergang und Verschwinden des römischen Reiches. Aber diese Idee einer Zäsur, eines Bruches, der kommt in der europäischen Geschichte, im europäischen Bewusstsein relativ spät. Im Zeitalter des Barock, im 17., 18. Jahrhundert und der folgenden Zeiträume, da hätte ihnen ein Gelehrter oder vielleicht auch ein einfacher Bauer erstaunt ins Gesicht gesehen und gemeint, bitte, wovon ist die Rede? Es regiert doch ein römischer Kaiser über ein glückliches Reich. Die Kirche ist das Kontinuitätsphänomen schlechthin. Also bei allen Differenzierungen und Brüchen und Schwierigkeiten und lokalen Entwicklungen, die es hier natürlich auch gibt, aber kontinuierlich besteht eine in lateinischer Liturgiesprache mit einem entsprechenden Kommentar- und Bildungsapparat operierende Kirche, die ihr Zentrum in Rom verortet. Und auch hier von kirchlicher Seite sieht man weniger Bruch als Kontinuität. Kann dem Kollegen Börm auch nur zustimmen. Da hätte es wohl auch andere Entwicklungshorizonte gegeben. Man könnte es auch so charakterisieren, es dauert halt dann recht lange, mehrere Jahrhunderte, bis in diesem Milieu der westlichen Nachfolgereiche des Imperiums es wieder jemand wagt, den Anspruch auf den Kaiserthron zu stellen. Das tut bezeichnenderweise bekanntermaßen Karl der Große, der im Jahre 800 dann zum Kaiser gekrönt wird. Zwar nicht unter Verwendung der klassischen Titulatur, bisschen verbogen, bisschen um den Brei sozusagen herumreden, Schwierigkeiten mit Konstantinopel, aus Konstantinopel kommen wütende Proteste, das ist ja alles klar und nachvollziehbar. Aber dieser Karl weiß schon sehr genau, was er hier tut. Der ist nämlich der erste, vielleicht nach Theoderich, dem großen Goten in Italien, der mehrere Zentralräume des alten lateinischen Westens kontrollieren kann, namentlich nämlich Gallien und größere Teile Italiens. Und aus diesem Anspruch kann man dann wieder Imperator und Augustus sein und eben nicht nur Rex oder von den romanischsprachigen Untertanen als Dominus Noster bezeichneter Herr eines abgegrenzten Teilgebiets. Mit anderen Worten, die Ideen, die Konzepte, die bleiben lebendig, die bleiben im Raum. Das ist immer in der Geschichtswissenschaft die Kunst, betont man den Bruch oder die Kontinuität mehr. Gibt natürlich vieles, das endet. Klassische Althistorikerinnen und Althistoriker vermissen natürlich jetzt etwa die nichtchristliche Antike, wobei man auch da sagen kann, die reiche Literatur, die Mythologie und die Welt der nichtchristlichen Antike überliefert. Die wird ja auch in diesen Jahrhunderten, in diesen Zeiten gepflegt, abgeschrieben. Da gibt's die Texte, da gibt's auch künstlerische Darstellungen, eine Auseinandersetzung damit. Also ich neige eher zu einer Betonung der Kontinuität und eines Prozesses der Transformation, der aber deutlich früher beginnt und sich sehr lange dann hinzieht. Also wie heute auch schon gesagt, wir haben da ja enorme Umbrüche, Änderungen schon im dritten Jahrhundert mit den Sezessionen im Westen und im Osten des Römischen Reiches, mit Diokletian und seiner Mehrkaiserherrschaft, einer Neuorganisation der Provinzen, einer eines ganz anderen Verständnisses der Verwaltungsstrukturen des Imperiums, massive Änderungen im Wirtschaftswesen, dann eben auch im Militärwesen, die Rolle, die die Barbaren spielen, aber vor allem eben auch dieser Übergang zu einem christlichen Römischen Reich, die Durchsetzung des Christentums, die Übernahme der christlichen Kirche als staatstragende Institution, ganz wesentlich durch Kaiser Konstantin schon in den 30er Jahren ermöglicht, eingeleitet, auch mit Gerichtshoheiten, übrigens zivilgerichtlichen Kompetenzen, die Bischöfe bekommen. Hier sind die Grundlagen für das Verständnis eines mittelalterlichen Europas und ganz poetisch gesagt einer Kontinuität, kirchlichen Struktur, aber eben auch des Gedankens einer kaiserlichen Herrschaft. Das endet dann vielleicht durch den Bösewicht Napoleon bedingt im frühen 19. Jahrhundert, als Kaiser Franz dann als letzter regierender römischer Kaiser das Reich für aufgelöst erklärt, für sistiert erklärt und dieses Kaisertum dann in ein österreichisches Kaisertum überführt. Thank you.